Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Andreas Lenz darüber, wie man Digitalisierung positiv gestaltet, wie sich Optimismus und Journalismus vertragen und was Katholizismus und Hip-Hop gemein haben. Gute Unterhaltung.
Mut statt Panikmache. Gilt diese Headline einer deiner Kolumnen im letzten Jahr auch aktuell für dich?
Ja, und es gilt sie hoffentlich auch immer, denn mit Mut und zukunftsgerichtetem Optimismus lässt sich, glaube ich, einfach mehr erreichen und mehr gewinnen. Fußballmetaphern, was macht man als Trainer vor einem Spiel? Man stellt die Mannschaft lieber auf Sieg als auf Niederlage ein, denke ich.
Sehr schönes Intro und damit herzlich willkommen an die Lenz, Gründer und Geschäftsführer von T3N, dem Printmagazin für digitale Pioniere. Herzlich willkommen.
Hallo, Björn.
Und herzlichen Glückwunsch. Ihr habt im Dezember, das ist ja quasi in Corona-Zeiten gestern gewesen, den Lead Award in Silber als Blattmacher des Jahres bekommen. Ich zitiere mal kurz aus der Laudatio da. Besser, präziser, umfassender und verständlicher als jedes andere Medium in Deutschland befasst sich Caracciolo, euer Chefredakteur, meine Anmerkung, und T3N mit dem Jahrhundertthema der digitalen Revolution. Also nicht schlecht, Herr Specht. Auch dafür nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ihr macht jetzt seit 15 Jahren erfolgreich Print, was ja erst recht heutzutage wirklich ungewöhnlich ist. Ihr stemmt euch damit gegen sinkende Auflagen bei fast allen euren Wettbewerbern. Wann holt ihr die CT ein?
Die CT ist ein unbedingtes Vorbild nach wie vor und ich glaube, das sind weit über 200.000 Abonnenten, die da mit dranhängen und da sind wir einfach viel, viel kleiner und wir sind etwas spezialisierter eben im B2B-Digitalbereich oder in dem Business-Digitalbereich nicht so stark bei den Consumer-Themen. Deswegen ist es schwer vergleichbar und deswegen ist es auch gar nicht unser Ziel, die einzuholen. Und wir haben auch einen ganz guten Draht, sind ja auch Hannoveraner zu Heise, Ansgar Heise und den Leuten, die dort verantwortlich sind. Und wir pflegen da einen ganz guten Kontakt.
Aber trotzdem ist ja wirklich auffällig, dass die meisten, ich habe jetzt nicht alle mir angeguckt, aber CT habe ich mir angeguckt, auch Computerbild und Co., also die Flaggschiffe, seit Jahren schon jedes Jahr weniger Auflage haben. Ihr steigt und steigt und steigt. Wie erklärst du dir diesen persönlichen Erfolg?
Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir ein bisschen absonderlich gegen den Trend und auch was jetzt unsere Printstrategie angeht, die den geringeren Teil unseres Gesamtgeschäfts auch ausmacht, dass wir dort einfach gesagt haben, diese Frequenz, dass wir quartalsweise erscheinen, führt eigentlich dazu, dass wir eben nicht ein Magazin oder eine Zeitschrift rausgeben, sondern ein wirkliches Kompendium mit, da arbeiten fast 100 Leute pro Ausgabe dran und die stecken halt so viel Liebe vom Cover ins Design und in die Artikel und Experten, die wir identifizieren, in nutzwertige Themen und dieses Kompendium und diese Verdichtung und diese Qualitätskontrolle, die führt einfach zu einem abgeschlossenen Werk. Ich will das nicht mit einem Buch vergleichen, aber wir sind eben kein Marktstandard, sondern eher ein Kompendium, was über dieses ja vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren noch nicht so interessante Thema Digitalisierung jetzt eben schon nicht ewig lange, aber eben schon doch ein, zwei Dekaden berichtet. Und ich glaube, das hat sich einfach durchgetragen und man kauft uns diesen Nutzwert ab, dass wir halt wissen und unsere Experten um uns rum, das ist ein Autorennetzwerk von fast 2000 Autoren inzwischen, dass wir dort als Taktgeber oder auch digitale Pioniere eben glaubwürdig, man liest viel online, eben auch in Print in der Lage sind, den Leuten halt Inhalte zu vermitteln, was vielleicht in der Welt als nächstes passiert und was die angesagtesten Tools, Mittel für Digitalisierung, New Work, oder auch Homeoffice sind.
Ich habe tatsächlich auch nur noch eine einzige Zeitung abonniert, das ist die Zeit und sicher ähnlich vielleicht analog zu euch, genau deswegen, weil sie eben nur einmal die Woche für eine Zeitung halt ungewöhnlich langsam kommt als Wochenzeitung und dadurch aber viel ausführlicher auf Themen eingeht und nicht so sehr den Tagesmeldungen hinterher berichtet, sondern sich mehr Zeit nimmt, den Hintergründen auf die Spur zu kommen. Also das höre ich so ein bisschen raus, ist auch bei euch das Thema.
Genau, man kann so ein bisschen sagen, dieser Tage schwer, aber in hektischen Zeiten langsam gehen, führt durchaus oft zu besseren Ergebnissen als in Affekthandlungen. Und vielleicht ist das Teil eben dieses Qualitätsprinzips und auch der Verknappung, die man da halt macht. dass man eben nicht alles raushauen kann. Und das fällt uns sehr schwer, auch in der Artikelauswahl. Da werden viele Artikel auch abgelehnt und Artikelideen, wo wir Zuschriften bekommen. Und es ist halt wirklich immer eine Qual der Wahl, das zu kompilieren und zusammenzustellen, was da reinkommt. Und das hat man natürlich bei einer wöchentlich erscheinenden Zeitung eben auch, anstatt dass es eben täglich vonstatten geht.
Wie wichtig ist das Medium dabei? Man könnte natürlich auch sagen, man sich Zeit nehmen und Hintergründe aufbereiten. Das ging ja theoretisch auch alles mit digitalen Medien. Aber ihr habt nun ein Printprodukt auch. Ihr habt inzwischen ja auch ein sehr erfolgreiche Online-Ausgabe. Aber wie wichtig ist da die Tatsache, dass ich da jetzt, ich habe hier gerade zwei Ausgaben neben mir liegen, ein relativ umfangreiches Stück Papier in der Hand halten kann für dieses langsame?
Ja, also da ist auch wieder die Tatsache des Konsumverhaltens und die Abgeschlossenheit eines Werks und in anderen Umgebungsvariablen Print lesen zu können, ob Zug oder Flugzeug oder Situation zu Hause mit Verhältnissen vielleicht auch ohne Strom oder eben auch nicht der Möglichkeit, einen Link klicken zu können. Die Abgeschlossenheit des Werks für sich zu nutzen, vielleicht einen komplexeren Artikel zum Thema Podcast, Reichweitenaufbau oder wir haben Deep Dive Artikel da halt manchmal drin und ich selbst erwische mich, dass mein Online-Leseverhalten oft im Speedreading-Verfahren halt viel, viel schneller vonstatten geht, als es das tut im Printbereich. Und diese Abgeschlossenheit, in der sehe ich eine Qualität und ich glaube, dass die Nutzer das auch schätzen lernen. Das sagen auch die Leserbefragungen, dass Leser eben Print sehr gern konsumieren. Was man schon sagen muss, die digitale Ausgabe eben parallel dazu zu haben, das gewinnt natürlich auch unheimlich an Wert und Fahrt. Das wird nicht ewig so gehen mit Print, aber durch diese verschiedenen Prozesse der Verknapptheit, quartalsweise, erscheinungsweise, ist das, glaube ich, noch funktionell.
Ich fand deinen Aspekt, den du gerade genannt hast, nicht einen Link klicken zu können, den fand ich spannend. Da verführt natürlich Online-Leseverhalten zu, man kennt das wahrscheinlich oder jeder kennt das, irgendwie nur mal schnell was nachgucken zu wollen und 15 Minuten später nicht mehr gewusst zu haben, wo man eigentlich hier gerade auf Wikipedia gelandet ist und den 30. Artikel über den Zweiten Weltkrieg liest. Das geht bei Print nicht so gut zumindest und damit hilft es vielleicht auch der Konzentration. Also ich muss zugeben, ich bin da ein großer Fan von, lese euer Magazin sehr gerne und eben auch die Zeit ab und zu mal, um ein bisschen auch zu entschleunigen. Was mir auch gefällt bei euch ist, ich habe hier gerade, ich glaube, es ist die aktuelle Ausgabe, erstes Quartal 2020, Nummer 58 liegen. Ihr habt ja nicht nur einfach ein Thema auf dem Cover stehen, sondern das nimmt auch das Thema vom Cover einen relativ großen Raum ein, tatsächlich dann innerhalb des Heftes. Das heißt, das ist eine große Konzentration in der inhaltlichen Ausgestaltung des Magazins. Natürlich habt ihr immer auch so ein paar andere Rubriken. Aber da kommt für mich auch der Wert her. Es ist eben nicht nur eine Ansammlung von Artikeln zu beliebigen Themen, sondern eine Konzentration auf eine Sache. Und da muss ich ja sagen, gerade bei der aktuellen Ausgabe, es war ja fast prophetisch, die heißt Hack Your Health, länger leben dank New Work und gesünder arbeiten ist das Hashtag. Da sind wir ja voll im Thema. Wir haben jetzt hier gerade eine Aufnahme, für mich die erste remote, weil wir alle in unseren Homeoffices hocken. Da wart ihr ja quasi prophetisch unterwegs. Aber ich nehme an, das habt ihr nicht vorhergesehen.
Nein, in keinster Weise. Es ist schon so, dass Twitter und die Datenlage einem etwas früher als die Medienlage spendiert hat, was da auf uns zurollt. Da waren wir im Januar schon dran. Aber das, als die Ausgabe produziert worden ist, war das in keinster Weise zu erwarten, was schon sich klar abgezeichnet hat, dass der Trend ins Homeoffice, dass die Stückzahl an Firmen, die mit virtuellen Teams arbeitet, dass der steigt und immer weiter steigt und auch die Technologie und Infrastruktur das halt auch immer mehr erlaubt und dass die Studien und die Produktivitätsmessungen halt an vielen Stellen halt auch gezeigt haben, dass das auch funktioniert. Mit Gegenbeispielen auch in größeren Firmen, die sowas durchaus wieder zurückgedreht haben. Im Gros merken wir, dass Leserinteresse steigt und gerade eben bei diesen digital orientierteren Firmen, Webagenturen, Freelancern, Startups spielt es halt eine unheimlich große Rolle. Und damit kam dann halt dazu passend auch das Thema Gesundheit nochmal dazu. Also wie macht man das denn halt technisch zu Hause? So kam es zum Schwerpunkt eigentlich.
Ja, und jetzt, wie gesagt, extrem passend. Jetzt habe ich mich allerdings gefragt, wir von Smartsteuer haben das Glück, wir haben ein rein digitales Produkt und ein Thema besetzt, an dem man auch in Krisenzeiten nicht vorbeikommt, nämlich die Steuer. Jetzt habt ihr zumindest einmal im Quartal ein Printmagazin. Ich nehme an, das zweite Quartal steht vor der Tür oder haben wir heute begonnen. Heute ist der 1. April zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es wird auch eine Folge 59 dann rauskommen. Wie geht ihr damit um? Also wie klappt die Produktion eines physischen Produktes in Zeiten von Corona und Homeoffice?
Ja, das ist schwierig. Wir haben heute eine Meldung bekommen vom Grosso. Das ist sozusagen der Vertrieb, der die Hefte in den Handel bringt. Und dadurch, dass halt eben viele Handelsstationen und Bahnhöfe viel schlechter frequentiert oder gar geschlossen sind, sind es 80%, mit denen man dort rechnet, dass Printverkaufszahlen im Handel halt eben jetzt um 80% sinken. Die Frage ist auch, ob die Druckerei produzieren kann oder darf, ob die Mengen die richtigen sind, die wir da bestellen, ob der Release-Zeitpunkt für uns ist es jetzt, ich glaube, der 15. Mai wäre es für die nächste Ausgabe, T3N60 auch noch eine Jubiläumsausgabe, ob das der richtige Zeitpunkt ist, ob wir den verschieben. Wir sind im ständigen Kontakt eben mit den produzierenden Kollegen, die das mit uns zusammenstemmen. Und ich kann die Antwort ehrlich gesagt heute noch nicht geben. Wir tun so, als produzierten wir halbwegs normal. Es ist durchaus aber denkbar, dass wir vielleicht den Release der digitalen Ausgabe vorziehen oder zum Release-Zeitpunkt tun und die Printausgabe verschieben oder geringer oder gar nicht tätigen. Also da müssen wir leider auch auf Sicht fahren, wie in so vielen Bereichen.
Dann merkt ihr tatsächlich noch ein bisschen hautnäher, wie es vielen anderen, die außerhalb unserer Blase des rein digitalen Produzierens unterwegs sind, welche Auswirkungen das hat. Aber wir haben eingeleitet mit Mut statt Panikmache, mit einem Zitat von dir. Das macht dich nicht weniger optimistisch, dass es schon gut ausgehen wird. Das sieht man nicht nur deinen Aussagen an, sondern ich finde, das sieht man auch der T3N als Ganzes an. Und ich habe da ein Editorial von dir gefunden, aus dem ich da zitiert habe. Und da hast du drin geschrieben, ich zitiere mal: Mitten im Rausch der Bits und Bytes ist es aber unsere Pflicht, die Digitalisierung positiv zu gestalten und vor allem auch den Menschen wieder Mut zu machen. Es liegt in unserer Verantwortung als digitale Pioniere, die Regie zu übernehmen. Finde ich super Statement. Allerdings habe ich mich gefragt beim Lesen, ein bisschen kritisch hier bei aller Fanschaft vom Magazin, ist das eigentlich noch Journalismus oder ist das schon digitaler Lobbyismus?
Das ist eine gute Frage. Ich selbst bin kein Journalist und es kommt sehr selten vor, dass ich im Magazin etwas schreibe. Und ich finde, die Rolle zu begreifen der Marke T3N, das Journalistische und was ein Journalistenethos enthält, das können andere sehr viel besser als ich. Aber eben taktgebend zu sein in der Gesellschaftspolitik oder auch in Fragen von Zukunft, das scheint mir halt eine Hilfe zu sein. Und wenn wir das wahrnehmen können und das projizieren halt viele auch in uns hinein, dann möchte ich dieser Verantwortung bewusst werden und ich möchte es positiv tun. Und man muss das auch sicherlich immer kritisch beleuchten, aber wenn eben dem Markt jemand fehlt, der vorneweg zeigt, wie Dinge in Zukunft positiv funktionieren können, dann kann der Markt auch nicht so schnell folgen. Und wir beschäftigen uns einfach seit 15 Jahren mit vielen Leuten damit, wie ein in die Zukunft gerichteter digitaler Markt aussehen kann. Und da finde ich es einfach wichtig, auch die Stimme zu ergreifen hier und da und auch unserer Community, unseren Autoren und T3N als Bewegung eben eine Stimme zu geben. Und ich finde, das ist ein bisschen unser Mantra. Wir möchten ja T3N nicht als reines journalistisches Produkt, was nur in den Markt pusht, sehen, sondern wir möchten hier auch eine Bewegung schaffen, wo Leute partizipieren können, wo wir eine Strömung entwickeln, die im besten Fall zu etwas Gutem und Positivem führt.
Wie gesagt, ich finde das ja persönlich sehr sympathisch. Es ist etwas, was mir in der Medienlandschaft manchmal oft auch gegen den Strich geht, dass also gefühlt immer gesucht wird nach dem Haar in der Suppe, damit man auf jeden Fall was Kritisches berichten kann. Das ist bei einigen Journalisten scheint mir auch so ein Berufsethos zu sein, nichts Positives berichten zu dürfen, weil man sich sonst einer gewissen Naivität oder unkritischen Haltung gegenüber rechtfertigen müsste. Und ich habe auch das Gefühl, so hatte ich dich auch vorhin verstanden, dass das so ein bisschen der Erfolg vielleicht eures Magazins ist, dass ihr mit eurer Community nach vorne guckt und nicht immer nur negativ berichtet.
Genau, also wir haben so ein Hashtag Future Positive. Wir haben vor 2 Jahren eine Markenumstellung gehabt, da haben wir ein neues Logo entworfen und damit auch ein Brandbook. Und wir nennen das CultureOS, also Betriebssystem für die Firma. Und darin haben wir halt auch unsere Mission und verschiedene Werte definiert. Und die 4 Kernattribute, die wir identifizieren konnten, wie unsere DNA eigentlich ist, Die lauten positiv, nutzwertig, nerdy und hochwertig. Und daran arbeiten wir uns ein bisschen ab. Und da sind wir ein Gegenbeispiel. Eigentlich sagt man ja in den Medien, Bad News are good news. Die werden viel geklickt, die werden viel gelesen. Da kann man viel Umsatz mitmachen. Und wir drehen es um. Wir sagen, positive Nachrichten sind unsere guten News. Da stehen wir so ein bisschen gegen den Markt. Da muss man immer gucken, dass man nicht als blauäugig und unkritisch empfunden wird. Aber dazu haben wir auch journalistische Qualität, die eben wirkt. Deshalb sind wir nicht allem gegenüber unkritisch, aber da sind wir in der Marke einfach vom Mantra ein bisschen anders aufgeladen. Ja.
Jetzt hast du nerdy als einen der Werte genannt, muss ich schmunzeln. Ich bin ja selber auch Informatiker von Haus aus, wie du und deine beiden Mitgründer, wenn ich das richtig sehe, Jan Christo und Martin Brüggemann ebenfalls. Ihr habt euch im Studium kennengelernt und das, vielleicht erzählst du ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von T3N, ist ja quasi eine eher ungewöhnliche Entstehung eines Magazins, eben nicht von klassischen Medienleuten, sondern eben von Nerds.
Genau. Das ist, es war so, ich selbst habe 10 Jahre im Eventbereich eine Agentur geführt und gemerkt, dass ich einfach mit dieser Volatilität bei Event nicht auf Dauer klarkomme. Und dann habe ich mich gefragt, was könnte ich denn mal studieren? Da gab es halt eben den aufkommenden Digital- und Medienbereich und in Hannover einen Studiengang Informationsmanagement, für den ich mich entschieden habe. Und dort habe ich eben Martin Brüggemann kennengelernt. Und da haben wir in einem Praxisprojekt Jan Christe kennengelernt und haben dort eine Publishing-Infrastruktur zusammengebaut auf Open-Source-Basis. Und dieses Thema webbasierte Open-Source-Tools, kostenlose Software, mit denen man ohne viel Geld schnell was bauen kann an Infrastruktur, haben wir da halt lieben gelernt und damit im Prinzip die Infrastruktur für das Magazin gebaut und auch genau über dieses Thema berichtet vor 15 Jahren. Und das war eben auch ein Anstoß von Digitalisierung eben. Freie Software, was dort alles nutzbar wird von wenigen Leuten, die zusammen eine Firma gründen können, mit wenig Kapital, was sie ausgeben mussten für Maschinen, denn unsere Laptops haben gereicht mit Open-Source-Komponenten und Servern. Das war ein bisschen sozusagen die Initialzündung.
Aber Abschlussarbeiten, das schreiben jetzt viele, aber bei den wenigsten entsteht daraus am Ende ein Geschäft. Was hat euch dazu gebracht zu sagen, wir sind hier an was dran, wir gründen damit?
Ich glaube, unsere Eltern so ein bisschen, die auch Unternehmer sind und waren, da also sozusagen gehen in unserer Familie um uns herum, aber auch die Vorerfahrung. Martin hat verschiedene Shops, einen Shop, da konnte man irgendwie qualitative Käsesorten bestellen und auch mehrere Dinge in dem Sektor schon selbstständig gemacht. Ich selbst im Eventbereich, wo man halt auch eine starke Entscheidungskraft braucht. Und ich glaube, aus der Orientierung heraus war es uns wichtig, in der Diplomarbeit neben was Theoretischem eben auch was Praktisches machen zu dürfen. Und wir wussten gar nicht, ob das geht. Und unser Prof meinte, ja, das geht auch, dass man dort im Prinzip eben ein Werk beschreibt, was man fertigstellt. Und das haben wir dann zusammen getan.
Und ihr seid tatsächlich seit 2005 auch in diesem Dreier-Team zusammen geblieben, ergänzt noch seit 2010, glaube ich, ne, mit Björn Assmann als CFO. Das ist eine super lange Zeit und auch so konstant. Ist das einer der Erfolgsfaktoren, dass ihr so als Gründungsteam es geschafft habt, da konsistent am Ball zu bleiben?
In jedem Fall. Auch die Unterschiedlichkeit der Charaktere, die hier zusammengekommen sind, das ist geht mal einfacher und mal schwerer. Aber dass man im Prinzip die Unterschiedlichkeit und die unterschiedlichen Aspekte eben in so eine Brand und in so eine Firmenstruktur reinbringen kann, die sorgt halt dann für den nötigen 360-Grad-Blick. Und das ist durchaus eins der Erfolgskonzepte, ganz sicher, ja.
Wie darf ich mir das vorstellen? Ich stelle mir fast vor, das ist so wie so eine Ehe, wenn man jetzt über so viele Jahre so ein Projekt macht. Klappt das? Wie klappt das, dass man sich trotz dieser Unterschiedlichkeit dann nicht ständig auf den Wecker geht?
Ja, mit ganz viel Respekt, das man braucht. Ich selber bin durchaus mal der Hektikus und aufbrausend und vielleicht auch mal einen Tick drüber. Und da haben meine Kompagnons einfach die Erfahrung zu wissen, dass ich auch wieder abglühe und oder andersrum gibt es eben Charaktereigenschaften, die ich von den anderen kenne. Und wir vier können da gut zusammen iterieren und moderieren. Jetzt ist es so, dass sich durchaus abzeichnet, dass bei einem doch vielleicht der Lebensweg sich nochmal ändert. Und das hat dann auch mit familiären Situationen zu tun. Es kann ja auch sein, wenn es ein kleines Kind gibt, dass jemand unter Schlafmangel leidet und deswegen das Nervenkostüm angekratzt ist. Und da kommen wirklich jetzt auch Themen auf wie Sabbatical oder doch nochmal nach 15 Jahren einen anderen Blickwinkel. Und das muss man einfach gut moderiert miteinander aushalten. Und Kommunikation und Moderation sind für uns immer der Schlüssel zur Lösung dann gewesen. Also es kommt mal Druck aufs Ventil, aber es muss einfach immer ein Ventil geben und es muss auch klar sein, wo das Ventil sitzt.
Für mich war so eine Interpretation, warum es vielleicht bei euch klappen könnte, dass ihr zumindest auf dem Papier eine sehr klare Trennung auch der Rollen habt. Du bist zumindest laut, ich weiß nicht, wo das stand, Selbstbezeichnung für Marketing und Vertrieb zuständig, Jan für Redaktion, Martin für IT und dann eben Björn für die Finanzen. Ist das auch so ein Erfolgsfaktor, dass so jeder so seinen Tanzbereich hat?
Genau, und der hat sich jetzt gegenüber dem eben bestimmt leicht verändert, aber das sind Nuancen und Details. Genau das. Und wir merken zunehmend, wie wichtig auch diese Abgrenzung von den Bereichen wichtig für die Funktionalität ist, weil man dann einfach ganz klar weiß, wo man autonom Verantwortung trägt, wer in letzter Instanz quasi entscheidend ist oder auch an Punkten, wo es nicht klar definiert ist. Dafür gibt es eine Agenda, was in die Klärung führt. Das ist am Ende das Stilmittel der Geschäftsordnung. Das klingt irgendwie furchtbar langweilig, aber halt zu wissen, wo man ist, was man kann oder auch durchaus, was man nicht kann, das ist sehr wichtig, dass man das definiert. Mit dem Aber dieser Grenzüberschreitung, ich finde es total wichtig, dass meine Kompagnons, auch wenn sie nicht im Marketingbereich so stark unterwegs sind wie ich, trotzdem in meinen Bereich auch mal reinfunken mit einer Idee oder auch vielleicht von mir mal was in Frage stellen. Und das sind dann wieder Charakterfragen, das kann der eine besser und der andere schlechter ab. Und sozusagen juristisch gesehen, das in eine Abgrenzung zu haben, wie die Geschäftsbereiche definiert sind, das finde ich sehr wichtig. Und das war bei uns zufällig zum Start so, weil wir einfach in unseren Köpfen und in unseren Kompetenzen schon das mitbrachten, ohne dass es halt jetzt so fest im Vertrag gestanden hätte.
Das hat sich natürlich aus euren individuellen Präferenzen auch entwickelt, keine künstliche Abgrenzung.
Exakt.
Okay. Nun seid ihr ja nicht nur bei T3N aktiv, sondern teilweise auch noch in anderen Funktionen mit anderen Unternehmungen, zum Beispiel mit Bootbird Ventures. Ich habe zumindest gelesen, ihr seid in Penseo investiert, andere Infos habe ich nicht gefunden, aber damit kümmert ihr euch quasi über die verlegerische Aufgabe hinaus ja auch um die Startup-Community. Wie kam es dazu?
Genau, da gibt es noch VersaCommerce, das ist ein E-Commerce-Shop-System, was man ohne Programmierkenntnisse zünden kann. Das war so, dass wir gemerkt haben, es gibt Werbeflächen und wir haben eine Reichweite, die ist eigentlich so groß, dass wir gar nicht es schaffen, allen Kunden oder genügend Kunden zu finden, diese Werbeflächen zu verkaufen. Und es ist uns immer wichtig gewesen, nicht zu viel Werbedruck auszuüben und auch nicht die Preise zu erodieren, um halt möglichst alles auszulasten, sondern hochpreisig zu bleiben. Und dann war die Frage, was können wir denn machen, an Geschäftsmodellen, die wir dort einbringen. Und über diese Linie kam einfach die Idee des Befüllen von Werbezonen mit Themen, von denen wir wissen, dass unsere Leser das interessiert, darüber eben ein Beteiligungsmodell zu finden. Das ist nicht so einfach, wie wir es erwartet hatten. Deswegen gibt es auch nur zwei oder zweieinhalb Beteiligungen an der Kante. Es kostet unheimlich viel Zeit. Ja, ich finde es immer noch interessant und es hilft einem auch im Experimentieren so ein bisschen kennenzulernen, wie funktionieren eben andere Gesellschaften und wie kann man seine Struktur nochmal verändern und wo sieht man Geschäftschancen, die vielleicht nicht im Weg der eigenen Firma liegen.
Aber das heißt, es war mir tatsächlich nicht klar, dass so eine Media-for-Equity-Geschichte, ähnlich wie ProSieben Ventures und Co., ja, das heißt, ihr bietet im Gegenzug für Anteile Werbeflächen innerhalb eurer, also ich nehme an, Print- und Online-Publikation. Genau. Ah, super spannend, okay.
Mit auch noch dieser Kompetenz, also das ist ja sozusagen das Soft oder das Money, gibt ja ins Soft Money oder Smart Money auch genannt, über sozusagen die Assets in Cash oder Medialeistung bringen wir uns, wenn es gewollt ist, auch in die Firmen halt ein, wenn wir können, ich zum Thema Marketing oder Björn zum Thema Finanzen, das bringen wir dann auch noch mit rein.
Ja, das war nämlich tatsächlich so ein bisschen meine Interpretation, weil als ich vor 7 Jahren, 8 Jahren nach Hannover gekommen bin, habe mich halt umgehört, ne, in der Digitalszene, Startup-Szene, muss man ja auch irgendwie Fuß fassen, wenn man neuer ist. So, dann habe ich, das war mein erster Kontakt, natürlich rumgefragt, wen müsste ich noch kennenlernen, und da fiel der Name, glaube ich, mit als erstes. Du bist ja super aktiv, nicht nur in Hannover, sondern darüber hinaus, auch in Niedersachsen in verschiedenen Initiativen und eben ganz viel im Startup. Kontext, auch wenn ihr schon mit 15 Jahren wahrscheinlich aus der klassischen Definition rausfällt, hast du dir zumindest persönlich, glaube ich, eine Menge behalten, nicht nur von der Art und dem Optimismus, den man wahrscheinlich braucht, um ein Startup zu gründen, sondern eben auch von der Leidenschaft für das Thema. Und ich merke hier im Umfeld in Hannover ja auch, dass du das gerne weitergibst in verschiedenen Funktionen. So hatte ich auch so ein bisschen die Bootbird Ventures verstanden. Aber vielleicht kannst du noch was sagen zu den anderen Aktivitäten, die nicht unternehmerischen als Mentor und Co., was du da so machst.
Ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich ausholen soll. Angefangen bei meinem Christentum, ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, wo das Thema Teilen sehr groß geschrieben worden ist und danach gab es dann Begebenheiten irgendwie eher so im subkulturellen Bereich, wo ich im Eventbereich, im Hip-Hop-Bereich unterwegs war. Da ist Kreativität und da gibt es so einen Satz, each one teach one, Wissen teilen. Teilen ist mir da wieder begegnet und dann bin ich mit Open Source konfrontiert worden. Dann bin ich in der Gründungsphase auf total viel Unterstützung gestoßen von anderen Unternehmern, die uns Tipps gegeben haben, wie wir in der Anlage des Unternehmens richtig agieren, wie Förderung funktioniert. Die Förderlandschaft hat uns getragen und auch die Unternehmer, die das schon durchschritten hatten. Und ich glaube, über diese Sensibilisierung habe ich halt in mir eben das den Gedanken entwickelt, dass natürlich auch wir mit unserer Kultur der Firma oder ich als Mensch das zurückgeben muss. Und Teilen gehört für mich halt einfach dazu. Oftmals, also ich habe das schon von vielen Leuten gehört, warum gibst du denn dein Wissen jetzt kostenlos weiter? Da kann man ja vielleicht Manntagessätze für aufrufen, das tue ich nicht. Mir ist geholfen worden und als jemand, der das eine oder andere schon gesehen hat, dann auch helfen zu können, hat einfach einen positiven Effekt, so erhoffe ich mir das. Und da halt an verschiedenen Rollen. Das eine ist ist ein Gremium am Wirtschaftsministerium in Niedersachsen. Da haben wir schon relativ viel bewegt, Fonds aufgesetzt oder auch eine Förderung von Start-up-Hubs eben mit konzipiert. Und da schreiben wir einfach in einem Beirat Empfehlungsschreiben. Und von diesen Empfehlungen werden halt Bälle aufgenommen über unseren digitalen Staatssekretär, der super agil agiert und das dann eben an Minister weiterträgt. Und daraus werden Entscheidungen. Und sozusagen in dieser Kette des Know-hows weitergeben, diese Sachen zu bündeln. Und es ist eine sehr besondere Rolle als Unternehmer, in solchen Kreisen von Verwaltung und Politik wirken zu dürfen, denn man ist anders und man hat einen anderen Blick auf die Dinge. Das kann durchaus helfen. Und das wird auch gern angenommen. Und das macht mir einfach Mut, das auch weiterzumachen. Also ich gerate da nicht so oft glücklicherweise in parteipolitische Grabenkämpfe oder warum man vielleicht Politik nicht mag, sondern ich spüre da viel Energie, gerade auf Niedersachsen-Ebene, weil diese Unternehmer und Menschen, die dort sitzen, die aus den Fachbereichen kommen, nicht unbedingt parteipolitisch alleine getrieben sind, sondern mir geht es einfach um die Sache, Digitalisierung und Startups weiterzuhelfen. Und da rede ich gerne mit grünen Politikern, SPD-Politikern, CDU-Politikern, um halt zu überlegen, wie man das besser machen kann.
Dann sind wir natürlich voll beim Thema dieses Podcasts. Erfolgsgedanke kommt ja daher, dass wir nicht nur über deinen, in dem Fall, Erfolg sprechen wollen, sondern auch sowohl, woher kommt der her, wem hast du dem zu verdanken? Du hast deine Eltern tatsächlich schon genannt als Unternehmer, die dir was mitgegeben haben. Vielleicht gibt es noch andere, die auf dem Weg zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, wo du jetzt bist, mit T3N dir geholfen haben?
Ich hatte so ein bisschen angerissen, ein Wertesystem, was einen umgibt, aus Eltern, auch wenn ich jetzt dem Katholizismus nicht aktiv nachgehe, ein Wertesystem, was man halt beigebracht bekommt. Das konnte ich halt kultivieren und oft auf diesem Weg hatte ich halt im Zentrum oft so dieses Kulturelle um mich rum. Also das war bei mir halt Hip-Hop und mein Freund und Kompagnon André, mit dem habe ich 10 Jahre eine Eventagentur gemacht, super authentisch, super kreativ, ein Wirkungsfeld zu finden, mit dem man sich eben positiv identifizieren kann. Das hat mir dieser subkulturelle Bereich gegeben. Und daraus folgend konnte ich halt einfach viel von den gelernten Dingen einfach mitnehmen und ableiten. Und das gehört bis heute einfach zu meinem Konzept dazu. Sogar bis in die DNA der Firma, wo in unserem Culture OS Betriebssystem für die Firma drinsteht, dass wir Subkultur und Kreativität und Teilen mögen. Und da gab es auch in meinem Praktikum einen Moment, da durfte ich ein halbes Jahr bei der Firma German Sounds arbeiten, das deutsche Musikexportbüro Peter James. Das war ein Unternehmer im kulturellen Kreis, der viel auf einmal konnte. Also er konnte vermitteln, politisch wirken, er konnte wirtschaftlich denken und auch im subkulturellen Bereich eben den Geschmack für Kreativität und den richtigen Ton entwickeln. Und das war ein großes Vorbild für mich. Der hat mich kurz nach 2000 immer auch auf die South by Southwest hingewiesen, dass man da in seinem Leben mal hin muss. Das konnte ich dann erst vor 2-3 Jahren realisieren. Und das ist für mich eines der besten Beispiele. South by Southwest ist eine Konferenz in Austin, Texas. Austin ist eine Musikstadt, eine Kulturstadt. Nicht so schlimm, wie man sich Texas vorstellt. Also eigentlich ist Austin, nicht wirklich Texas, wie man es klassisch kennt. Und dort haben wir die Mischung aus Tech, da sind Unternehmen wie Twitter erstmals an die Oberfläche gekommen. Die haben ganz viele Unternehmen ansässig, die im Digitalbereich arbeiten. Das ist aber gemischt in einer Musikstadt, wo Funk and Soul Musik, ich weiß nicht, ob es da erfunden worden ist, aber auch Teile seines Kerns hat, wo das alles zusammenkommt. Und da, wo Kreativität, Kultur und Wirtschaft zusammenkommen, da will man doch sein. Das ist so ein bisschen mein Erfolgsgedanke, der mich immer motiviert, dass es nicht nur digitales Business in Nullen und Einsen ist, sondern dass wir durchaus auch als T3N auf einer Konferenz mal auch eine gute Fete machen können.
Oh ja, das könnt ihr, das weiß ich. Das heißt, das klingt alles sehr danach, als hättest du es geschafft, in den letzten Jahren so deinen eigenen persönlichen Kosmos zu schaffen aus den Dingen, die dir wichtig sind und das alles unter einem Dach zu vereinen. Das ist wirklich aller Ehren wert. Etwas, was mir noch auffällt, ist, wenn man dir so in sozialen Medien folgt, dass da auffällig viele Bilder mit Sommer, Sonne, Strand und Meer zu sehen sind. Das lässt einen als Nicht-Hannoveraner vielleicht fragen, ob Hannover doch besser ist als sein Ruf, auch was Wetter und die Nähe zum Wasser angeht. Aber ich nehme an, das hat einen anderen Grund.
Ja, es ist so eine Mischung. Also wenn man mich fragt, was dann halt noch Erfolgsfaktor ist, dann ist es einfach, ich fühle mich einfach besser und gesund, wenn die Sonne scheint und bin dann noch optimistischer und tatkräftiger. Das ist wie Wasser auf meine Mühlen. Und deswegen bin ich da so ein Sonnenanbeter. Das Unangenehme ist irgendwie dann natürlich dieser Fußabdruck. Und die Alternative zum Fliegen, die muss bitte unbedingt erfunden werden. Da bin ich ein bisschen sonnensüchtig. Und das hilft mir aber auch vom Kontextwechsel, das Hannover zu verlassen und von außen in der Vogelperspektive auf diese Sache blicken zu können, von der Firmenstruktur oder meinen Ehrenämtern, das hilft total. Also sich absichtlich einmal pro Jahr rauszunehmen und rauszuzoomen, um von außen anders auf die Heimat blicken zu können. Das hilft mir jedes Jahr beim Iterieren und beim Verändern der Dinge in hoffentlich eine positive Richtung.
Ja, Blickwechsel, auf jeden Fall Veränderung der Umgebung. Bei dir sieht das zumindest so aus, als würdest du das nicht nur einmal im Jahr machen, sondern recht regelmäßig so ein bisschen das digitale Nomadentum leben, das ja durchaus auch unterstützt und propagiert mit T3N. Hilft es da quasi, eat your own dog food, also die Community auch besser zu verstehen, weil man eben nicht nur als Verleger in einem Büro hockt, sondern auch mal mit Füßen hoch am Strand?
Ja, korrekt. Also Dinge reinwerfen zu können, die ich halt in diesem digitalen Nomadentum lerne, das ist auch wirklich ein Mittel und Rezept, was wir seit Jahren anwenden. Das tun aber auch die Mitarbeiter genauso. Da gibt es eine Journalistin, die wollte mal einen Monat nach Barcelona und von da arbeiten. Und jeder bringt andere Aspekte mit. Wir hatten ein Silicon Valley Stipendium für Journalisten, wo wir Journalisten ein halbes Jahr hingeschickt haben. Das hält einfach die DNA und die Ideenmaschine halt der Firma frisch und die Agilität hoch. Und jetzt konnten wir halt auch im Switch auf Homeoffice davon einfach zehren, dass wir einfach diese Tools schon im Einsatz hatten, eben zum Teil. Und diese digitalen Nomaden, glaube ich, sind ein interessantes Feld eben auch als Taktgeber für diese Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und die sind vielleicht auch viel zitiert und gefragt gerade, wie man denn digital Arbeit organisiert, weil die das eben schon tagtäglich seit ein paar Jahren machen.
Ja, ich sehe das tatsächlich auch in den sozialen Medien jetzt vielfach, dass diejenigen, die das schon seit Jahren machen, durchaus auch mal berichten und Tipps und Tricks geben. Denn ich merke das an mir selbst, der ich das Homeoffice relativ selten genutzt habe, weil mit zwei kleinen Kindern und einer Opernsängerin als Frau ist das mit dem Zuhausearbeiten nicht so einfach. Und dennoch waren wir natürlich technologisch darauf vorbereitet. Aber ich merke an mir selber, dass es durchaus auch eine andere Art zu arbeiten ist, man sich daran gewöhnen muss. Da waren natürlich all diese Digitalnomaden Vorreiter und Gründungsväter von der Art, wie wir jetzt alle zusammenarbeiten. Glaubst du persönlich, um jetzt mal so ein bisschen auch noch den Blick nach vorne zu richten, dass, also ich will jetzt hier nicht so tun, als könnte man aus Corona nur noch irgendwie groß was Positives gewinnen. Das ist alles ganz, ganz furchtbar und wird uns wirtschaftlich wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen. Aber im Sinne des Positivdenkens, gibt es vielleicht tatsächlich einen Schub für digitale Themen, auch für das Thema New Work im Sinne von Remote-Arbeit, Dezentralität, Einsatz digitaler Tools in der Zusammenarbeit, der auch nach Ende der akuten Corona-Krise bleiben wird? Was glaubst du?
Das glaube ich sehr wohl. Die Zeitspanne, in der wir uns jetzt befinden werden, wo wir halt üben und testen in diesem erzwungenen Experimentierfeld, die ist groß genug, um nachhaltig Prozesse einstudieren zu können. Und ich glaube, davon werden auch Dinge vorhalten, vorgehalten bleiben oder nachhallen, wie man das auch ausdrücken möchte. Denn man spürt einfach, wie Dinge funktionell sind, die man vorher nicht getestet hat. Ich denke da an Business-Treffen, wo Leute in den Flieger gestiegen sind oder auch politische Treffen, die jetzt in digitalen Videokonferenzen stattfinden. Meine Hoffnung und auch mein Glaube ist, dass das bleibt, dass die Stückzahl an Leuten, die im Umgang mit Homeoffice und New Work und digitalem Arbeiten, dass die steigt. Und ich glaube auch, dass der Umgang mit den Gewerbeimmobilien, die man so hat, in der Zukunftsplanung nicht in der Geschwindigkeit ausgebaut wird, wie man das vielleicht hatte. Und da muss man natürlich dann auch einen maßvollen Umgang geben, finden. Also wo sind die sozialen Kontakte? Wo sind auch die negativen Seiten dessen? Und das lernen wir gerade halt in Höchstgeschwindigkeit. Deswegen sind da alle Antworten noch nicht da. Aber ich sehe da halt einfach eine große Chance, eben halt auch im Sinne von Nachhaltigkeit vielleicht Dinge einsparen zu können. Ich will nicht Airline sein, also als eine Lufthansa, die Prognose zu wagen, ob vielleicht jetzt in den nächsten Monaten und Jahren weniger geflogen wird, weil Dinge anders funktionieren und weil auch eine Sensibilisierung für Umwelt jetzt gerade nochmal viel stärker stattfindet. Das wird, glaube ich, nachhallen und deswegen glaube ich schon, dass wir da viel lernen und auch beibehalten werden.
Ja, nur anekdotisch, ich hatte heute Morgen, wie wir das jetzt jeden Morgen machen, um 9 unsere Videokonferenz mit allen Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig zu einem Check-in, wie wir das nennen, weil wir tatsächlich gemerkt haben, dass diese soziale Komponente, die ist unglaublich wichtig und die geht natürlich auch nicht, also die wird man trotzdem brauchen, auch im digitalen und remote arbeiten. Es hatte nochmal eine andere Qualität, weil anders als guten Morgen zu sagen, wenn man ins Büro kommt, ja, oder so nebenbei, fand ich es tatsächlich sogar noch schöner, jetzt hier jeden Morgen um 9 zu wissen, ich gucke allen Kolleginnen und Kollegen einmal ins Gesicht, man kann nochmal ein paar Sachen loswerden, die am wichtigsten sind, man sieht, wie es einem geht, winkt nochmal fröhlich in die Kamera und dann startet der Tag gemeinsam. Das fand ich jetzt in den letzten Tagen so schön, dass ich gesagt habe, das hätte ich eigentlich gerne auch weiterhin, selbst wenn wir wieder hier vor Ort sind. Also wir haben jetzt schon Dinge adaptiert in unser tägliches Verhalten, die wir vorher nicht so hatten, die ein Gewinn im Grunde sind, bei aller sicher auch Umgewöhnung auf verschiedene Prozesse. Dass ich auch glaube, wir werden sicher ein paar Dinge gelernt haben hinterher, die uns auch hinterher noch helfen werden. Und wer da noch mehr lernen möchte, jetzt zum Schluss nochmal Werbeblock, dem empfehle ich persönlich hier nochmal Ausgabe 58. Digital gibt es sie bestimmt noch irgendwo bei euch. Ja. Der T3N mit dem Thema Hack Your Health, wo es um New Work und auch gesünder Arbeiten und noch viele andere Aspekte geht, die nicht nur im Homeoffice gelten, kann ich nur jemand ans Herz legen. Ich danke dir, Andi, für deine Zeit und für deine Bereitschaft auch remote. Obwohl wir in derselben Stadt leben, wollten wir hier Social Distancing ganz konkret leben. Wir haben uns remote getroffen. Genau. Vielen Dank dafür, für deine Eindrücke. Drücke euch weiterhin die Daumen und bin zuversichtlich, dass wir auch steigende Printabsatzzahlen bei euch sehen werden. Herzlichen Dank, Andi.
Vielen Dank, Björn. War mir eine Freude.